ARD. Wie viel Sozialstaat können, sollen oder dürfen wir uns leisten? Eine Frage, die derzeit heftig diskutiert wird. Nicht anders als vor knapp 150 Jahren, als Reichskanzler Otto von Bismarck mit Renten, Kranken- und Unfallversicherung die deutsche Sozialversicherung schuf. So zumindest steht es in den Geschichtsbüchern. Und doch ist es nur die halbe Wahrheit. Denn Otto von Bismarck hatte einen Vorläufer und vor allem Vordenker. Otto zu Stolberg-Wernigerode. Der erließ schon vorher Sozialgesetze in seiner Grafschaft und drängte den berühmteren Otto später dazu, dies für das gesamte Reich zu tun.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Also ein Otto stiehlt dem anderen Otto die Show. Ich dachte, normalerweise wären eher so Frauen aus der Geschichte geschrieben. Ist das jetzt auch dem Otto passiert oder war es dann doch ganz anders?
Nee, das ist ihm schon passiert. Also, wer kennt schon Otto zu Stolberg-Wernigerode? Also, der ist schon in Vergessenheit geraten, weil Bismarck ist natürlich einfach so eine prägende Figur. Und man muss auch sagen, wer kennt schon die Mitarbeiter, Vordenker von Gesetzen? Hm. Also, wenn man sagt, Schröder hat Hartz IV gemacht, nee, hat er natürlich nicht persönlich.
Stimmt.
Sondern es gab Mitarbeiter, es gab Referenten. Und so ist es auch dort gewesen bei der Sozialgesetzgebung. Die hat nicht Bismarck und die hat auch nicht Otto zu Stolberg-Wernigerode alleine niedergeschrieben, sondern sie hat natürlich alle Mitarbeiter. Aber er ist in Vergessenheit geraten. Das ist so, weil er relativ kurz nur Mitarbeiter war und Otto von Bismarck ist einfach so eine prägende Figur. Da bleibt wenig Luft für andere Personen in dieser Zeit.
Aber er war da schon in gewisser Weise ein Vordenker, ja? Also er hat schon die Weichen gelegt,
genau.
Otto zu Stolberg-Wernigerode. Oder war das nur so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Papiertiger, aber so eine Papieridee?
Nee. Er hat sie schon umgesetzt und in seiner Grafschaft galt das auch schon. Und das eben, bevor es in ganz Deutschland Krankenversicherung oder eine Unfallversicherung gab, da gab es sie schon in der Grafschaft Stolberg. Also da war er schon wirklich einfach Vorreiter, das muss man sagen.
Und wenn der so in Vergessenheit geraten ist, Charlie, da muss ich jetzt schon mal wissen, wie bist du denn jetzt auf das Thema gekommen?
Wenn ich das so genau wüsste. Also alle meine Gesprächspartner haben mich auch mit einem gewissen Erstaunen, zumindest habe ich es so gedeutet, gefragt, wie sind sie da drauf gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo habe ich es gelesen und ich hatte es mir auch notiert. Also seit wir die Weltgeschichte haben, ist als eine Idee die Erfindung der Sozialgesetzgebung durch Otto zu Stolberg-Wernigerode. Aber wo ich das mal gelesen habe, ich weiß es nicht mehr.
Ich würde sagen, die ganze Geschichte, die hören wir jetzt im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Otto, das Kind. Im politischen Berlin hat man auch vor 150 Jahren eine spitze Zunge und versteht es, Konkurrenten klein zu reden. Der so herablassend titulierte Mann ist Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode aus einer der ältesten deutschen Adelsfamilien und hat Weltgeschichte geschrieben. Nicht als Schlachtenschlager, nicht als Malermäzen. Als Bauherr, besser Umbauherr des Wernigeröder Barockschlosses zum neogotischen Prachtbau, auch nur ein bisschen. In die Geschichte ein geht Otto zu Stolberg als Schöpfer des deutschen Sozialstaats, auch als rheinischer Kapitalismus oder soziale Marktwirtschaft bekannt.
Wenn man sagt, dass er einer der maßgeblichen Baumeister der Sozialgesetzgebung ist, hat er das in gewisser Weise, weil diese Sozialgesetzgebung in ihren Strukturen und in ihren Grundideen im Prinzip bis heute existiert.
Sagt der Hallenser Landeshistoriker Jan Kellersson über Otto zu Stolberg-Wernigerode.
Natürlich sind solche Kontinuitätsbehauptungen als Historiker immer sehr schwierig, weil natürlich gibt es Brüche, natürlich gibt es Reformen und wir diskutieren ja nicht ohne Grund, ob dieses Sozialsystem so auch noch fortexistieren kann. Aber nichtsdestotrotz verstetigt sich mit dieser Sozialgesetzgebung, so würde ich sagen, eine spezifische Perspektive auf Gesellschaft, die sozusagen bis heute in der Typologie der Sozialsysteme nicht ohne Grund als konservatives Sozialstaatsmodell bezeichnet wird, also nicht konservativ im politischen Sinne, sondern konservativ in dem Sinne, dass es eine soziale Ordnung konservieren soll, also eine soziale Ordnung aufrechterhalten soll. Und in diesem Sinne war er sehr erfolgreich.
Und ist doch vergessen. Warum wird noch zu klären sein? Erst einmal steht die Frage, wie wird ein Mann aus dem Hochadel zum Sozialreformer?
Also ich glaube, das hat in der Familientradition auch gelegen. Er ist streng christlich erzogen worden. Er war auch sicher vom christlichen Ethos geprägt.
Der Wernigeröder Historiker Konrad Breitenborn hat fast sein gesamtes Wissenschaftsleben Otto zu Stolberg-Wernigerode gewidmet und schon zu DDR-Zeiten über ihn eine Biografie geschrieben.
Er hat in seiner Jugend auch Erfahrungen mit Hungersnöten gemacht, auch gesehen, wie sein Vater ist ja sehr früh verstorben, da war er erst 4 Jahre alt. Aber was der Großvater gemacht hat, als hier großer Stadtbrand in Wernigerode 1847 im März war, das hat er noch als Kind alles erlebt und verinnerlicht und auch gesehen, wie die Familie geholfen hat. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Und dazu kommt auch die Unterstützung, die er in dieser Frage von seiner Frau Anna Prinzessin Reuß erfahren hat, die in ähnlicher Weise wirkte in der Armenfürsorge.
Das ist, was die christliche Moral von wohlmeinenden Landesvätern und Müttern erwartet. Wohltätigkeit, Armenfürsorge. Mit Sozialgesetzgebung hat das nichts zu tun. Doch Otto ist Jahrgang 1837, lebt im 19. Jahrhundert, nicht mehr im 16. oder 18. Die Zeiten haben sich geändert.
Im düstern Auge, keine Träne. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch.
Heinrich Heine, Bettina von Arnim, Ferdinand Lassalle und Karl Marx bringen die soziale Frage in die Öffentlichkeit. Die Umbruchzeit des 19. Jahrhunderts, salopp industrielle Revolution genannt, krempelt nicht nur die Wirtschaft um, sondern auch die sozialen Verhältnisse. Die Sicherheit der Zünfte mit ihren Unterstützungskassen und gegenseitigen Hilfen bleibt auf der Strecke. Dafür boomt die Wirtschaft, entstehen neue Industrien und Unternehmen.
Stolberg-Wernigerode und, sagen wir mal, der Harz und das Harzvorland im 19. Jahrhundert sind, wie Deutschland insgesamt, aber sozusagen in diesem Bereich, auf eine sehr spezifische Art von der Industrialisierung betroffen. Wir haben einen Industrialisierungsprozess, der, und das ist eben die Spezifika dieses Raumes, sehr stark von der Zuckerindustrie, also einer sich industrialisierenden Landwirtschaft ausgeht.
Die Grafenfamilie investiert in Zuckerfabriken. Auf ihren Gütern arbeiten Sachsengänger, Tagelöhner aus Schlesien und Polen. Auch industrielle Krisen gibt es früh. Die Eisenhütte in Ilsenburg, einst die bedeutendste des europäischen Kontinents, kann nicht mehr mithalten. Der Harz ist weitgehend abgeholzt, die Steinkohle ein viel effizienterer Brennstoff. Es kriselt also in der preußischen Provinz Sachsen. Es kriselt von Magdeburg bis Delitzsch, von der Altmark bis ins Thüringer Becken.
Dieser Bereich, sagen wir mal, der Bogen von Magdeburg bis Delitzsch, stellt im 19. Jahrhundert eine der Hochburgen der bürgerlichen Sozialreform dar. Also Max Hirsch, der in die Geschichtsbücher eingeht als einer der Gründungsfiguren der sogenannten Hirsch-Dunkerschen Gewerkvereine. Schulze-Delitzsch, der einer der großen Vordenker und Erfinder der Genossenschaftsbewegung, kommt eben, wie der Name sagt, aus Delitzsch. Also wir haben in diesem Umfeld auch von bürgerlicher, nicht nur von adliger, sondern auch von bürgerlicher Seite ein Zentrum der Versuche, die soziale Frage auf eine, sagen wir mal, ständische Art und eine sehr sozialfriedliche Art zu lösen, die sich eben von dem sozialistischen Flügel, also dem Flügel um August Bebel und Lassalle und den entstehenden Freigewerkschaften sehr stark abgrenzt.
Bebel und Lassalle mögen wenig Anhänger zwischen Magdeburg und Halle haben. An Protesten fehlt es nicht. Die Ilsenburger Hüttenwerker fordern, die Arbeitszeit von 12 auf 10 Stunden zu reduzieren, mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen und ohne Zustimmung des Grafen heiraten zu dürfen. Es wird über irische Zustände auf dem Lande geklagt wo selbst das Pflücken eines Kamillesträußchens für einen Hustentee mit 2 Monaten und 3 Tagen Gefängnis bestraft wird.
Otto zu Stolberg-Wernigerode wird eben sozialisiert in diesen Zwischenbereich zwischen sich hochindustrialisierender Schwerindustrie und Großindustrie, die aber gleichzeitig noch sehr stark von einem vormodernen Paternalismus und sozusagen vormodernen Ordnungsvorstellungen geprägt sind, von der Patrimonialherrschaft, von dem Adligen mit staatlichen Verfügungsrechten, Gerichtsbarkeit und so weiter, die auch im Selbstverständnis noch sehr ständisch auftritt und in diesen Kategorien von Untertan und Fürst denkt. Und das schlägt sich auch in der Sozialgesetzgebung in gewisser Weise dann nieder.
Hier die sozialen Herausforderungen und Verwerfungen der Industrialisierung. Da ein Fürst, der sich als guter und gerechter Herrscher versteht und der politisch aktiv ist. Als gewähltes Mitglied im Norddeutschen Reichstag von 1867, als Oberpräsident der preußischen Provinz Hannover. Das einstige Königreich Hannover hat sich Preußen nach dem Deutsch-Deutschen Krieg von 1866 einverleibt und Reichskanzler Otto von Bismarck setzt seinen gerade mal 30-jährigen Namensvetter an die Spitze der neuen preußischen Verwaltung. Der erlebt dort, wie stark Politik über Gesetze ins Leben der neuen Untertanen eingreift. Parallel zu seinem Beamtenjob kümmert sich Otto um seine Grafschaft, in der die Arbeiter immer selbstbewusster Forderungen stellen. Der Patriarch und Politiker Otto zu Stolberg-Wernigerode reagiert auf die neuen Herausforderungen mit einem ungewöhnlichen Schritt, so Biograf Konrad Breitenbaum.
Die in seinem Dienst beschäftigten Arbeiter, Bergleute, Forstbeschäftigte, auch in der Landwirtschaft Beschäftigte wurden in einer Krankenkasse pflichtversichert. Und die Hälfte der Kosten trug Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode. Für die Arbeiter war es eine Pflichtversicherung. Die mussten bei der Krankenkasse 60% von einem Tagesverdienst einzahlen. Und das Gleiche war bei der Arbeiterpensionskasse für Witwen und Waisen und für Invalide. Da musste man 70% von einem Tagesverdienst einzahlen und die Hälfte und auch den finanziellen Grundstück übernahm Graf Otto.
Ein Jahr später, 1874, folgt noch eine Unfallversicherung. Damit hat vor 150 Jahren Otto zu Stolberg-Wernigerode in seinem Land die bis heute grundlegenden Säulen des deutschen Sozialstaats errichtet.
Was ja spannend war, ist, dass die Grundsätze, die er damals angelegt hat, auch schon beispielsweise von der Finanzierung, dass sowas wie Krankenfinanzierung, Krankenversicherung, dass sowas wie Rentenversicherung im Grunde genommen paritätisch von beiden Seiten, Arbeitnehmer, Arbeitgeber würden wir heute sagen, getragen wird, aber sowas von Unfallversicherung eher von der Arbeitgeberseite getragen wird, da hat er damals schon in der Grafschaft Grundlagen für gelegt. Dazu gekommen ist inzwischen noch die Pflegeversicherung.
André Nidostadek ist Professor für Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht an der Fachhochschule Harz. Als Fachgebiet ist das Sozialrecht aus den Wernigeröder Reformen entstanden. Aus den 3 Gesetzen sind mittlerweile 13 Bücher mit tausenden Paragraphen geworden.
Also das sind Entwicklungen, die sich über die Jahrzehnte vollzogen. Und in der Juristerei ist es ja immer so, ne? Dann kommt was Neues auf und dann gibt es Meinungen, die das unterstützen. Es gibt aber auch Meinungen, die dagegen sind. Übrigens, das war nicht nur in der Juristerei so, sondern die Stolberger Sozialgesetzgebung ist auch hier in der Grafschaft nicht überall auf fruchtbaren Boden gefallen. Da gab es sowohl Befürworter als auch Leute, die das sehr kritisch gesehen haben.
Zu den Kritikern gehören auch die Sozialdemokraten. Sie fürchten, Otto korrumpiere mit seinem Zuckerbrot sozialer Reformen die Arbeiter, womit sie recht haben. Die Sozialgesetze haben von Anfang an eine politische Komponente, betont Konrad Breitenbaum.
Es war natürlich auch zur Disziplinierung gedacht. Also wenn du dort jetzt ausscheidest, dann entfällt die Pension. Oder wenn du jetzt ausscheidest, dann hast du eben keine Fürsorge mehr und das Geld ist dann weg.
Und entlassen wird, wer sich als Sozialdemokrat zu erkennen gibt, wer zu Protesten und Streiks aufruft. Kranken- und Unfallversicherung, das Kleben von Rentenpunkten werden zum Zuckerbrot der Bismarckschen Sozialpolitik. Die Sozialistengesetze mit dem Verbot der Sozialdemokratischen Partei von sozialistischen und kommunistischen Vereinen und Zeitungen die Peitsche. 1878 erlässt Otto von Bismarck die Sozialistengesetze. Sein Stellvertreter als Kanzler und preußischer Ministerpräsident ist zu dieser Zeit der kleine Otto. Otto zu Stolberg-Wernigerode.
Ich habe ja vor vielen Jahren die ganzen Protokolle mir angeschaut, der Sitzungen des preußischen Staatsministeriums. Die hat er bis auf wenige Ausnahmen ja alle selber geleitet. Otto Stolberg meine ich jetzt in seiner Funktion als Stellvertreter Bismarcks. Bismarck war ja manchmal Wochen, manchmal Monate lang gar nicht in Berlin. Also da hatte dann der Stolberg schon einen gewissen Freiraum. Er leitete die Sitzungen und er hat ja dann gedacht, er könne segensreich wirken im Hinblick auf die Sozialgesetzgebung des Reiches. Im Zusammenhang, als man darüber nachdachte, wie können wir jetzt nach den Attentaten auf Kaiser Wilhelm im Jahre 1878 den Einfluss der Sozialdemokratie beschränken und die Sozialdemokratie vielleicht ganz klein kriegen. Und da passte ihm vom Anfang an nicht, dass Bismarck eben reine Repressionsmaßregeln in sein Gesetz reinschrieb. Und noch bevor er diesen Posten als stellvertretender Ministerpräsident annahm, einen Tag vorher hat er ihm noch gesagt, dass er das nicht richtig findet, geschrieben an Bismarck und den schönen Satz hinzugefügt, bitte überlegen Sie, ob unter diesen Umständen Sie noch Wert darauf legen, dass ich in das Ministerium eintrete.
Bismarck will ihn trotzdem als Stellvertreter. Doch der Wernigeröder Fürst erweist sich als eigenwilliger Mitarbeiter. Obwohl er weiß, dass der Kanzler soziale Wohltaten ablehnt, entwirft er ein Gesetz und lässt es in der Ministerrunde kreisen.
Dann hat er es einfach seinen ganzen Kollegen im Kabinett zugeschickt. Und das war natürlich, ohne mit Bismarck abgestimmt zu sein, das Verhältnis bekam Brüche. Er sagte also, der hat mir das übel genommen. Vor allem war es ja so, die ganzen preußischen Minister haben ja zu diesem Votum Stellung genommen, in der Regel positiv. Selbst der Kriegsminister hatte nichts weiter, hat dann nur gefragt, wie das so ist, wenn die ihren Militärdienst ableisten, was da nur zu machen sei.
Trotz des positiven Votums der Ministerrunde lässt Bismarck die Idee in der Schreibtischschublade verschwinden. Sein Vize aber lässt nicht locker. Für den Stolberger Otto ist klar, ein erfolgreicher Kampf gegen sozialistische Vereine und Ideen braucht auch soziale Reformen, die Missständen abhelfen und den Arbeitern ein Minimum an sozialer Sicherheit versprechen.
Also nicht nur repressive Maßnahmen, wie Bismarck das wollte, sondern das gleichzeitige Vorgehen mit positiven und organischen Reformen. Also er hat angeknüpft an seine eigenen Erfahrungen, der Otto Stolberg, und hat gesagt, also wir brauchen auf jeden Fall Einrichtung von Hilfskassen für Arbeiter. Und damit meinte er vorrangig die Krankenkassen. Das war ihm offensichtlich das Allerwichtigste. Eine arbeiterfreundliche Gesetzgebung, so hat er es formuliert. Also wie sieht es aus mit Fabrikgesetze, mit Kinderarbeit, wie sieht es aus überhaupt mit der Arbeitszeitregelung, wie sieht es aus mit der Arbeit von Frauen und so weiter. Also das geht über Versicherungsschutz hinaus und das hat eben Otto Stolberg alles gefordert, auch eine Gefängnisreform, die den sozialen Schäden bei Häftlingen vorbeugen sollte. Er meinte auch, dass die Reform des Strafgesetzbuches erforderlich sei. Er hat eine Gesetzgebung über die Gesindeordnung gefordert. Er wollte, und das finde ich so richtig modern, eine gesetzliche Organisation des Fortbildungsschulwesens für Arbeiter, Gehilfen und Lehrlinge. Also das ist ja etwas, was so richtig modern klingt. Er ist ja auch ein konservativer Modernisierer, so würde ich es mal sagen. Er ist immer darauf bedacht, den Status als Hochadliger zu halten, aber durch Anpassung quasi die Rechte zu wahren, die man hatte.
Ein konservativer Modernisierer. So beschreiben bis heute Historiker gern Otto von Bismarck. Den Reichseiniger und eisernen Kanzler, der von den sozialen Ideen seines Vizes gar nichts hält. 1881 räumt Otto zu Stolberg-Wernigerode entnervt seinen Posten.
Am 17. Juni 1881 kriegte er seinen Abschied. Der blaue Brief ist da, so schrieb er nach Hause. Ja. Und im November dann wurde der Reichstag eröffnet und da gab es also die sogenannte kaiserliche Botschaft. Und da hieß es dann also, jetzt müssen wir eine Sozialgesetzgebung machen. Und jedenfalls ging man los mit der Krankenversicherung und das hatte Otto auch so vorgeschlagen.
Der Otto zu Stolberg, nicht der aus Schönhausen. Bismarck holt die Wernigeröder-Ideen aus der Schublade und erlässt die sozialen Gesetze, die seinen Namen tragen. Otto zu Stolberg, Wernigeroders Anteil daran wird vergessen. So wie der ganze Mann, denn der große Kanzler zeigt sich ganz kleinlich und tritt nach.
In seinen ministeriellen Leistungen vermag ich ein hervorragendes Maß an Diensteifer nicht zu erkennen.
Ich nehme mal an, also das Thema Generationenkonflikte, ich nehme mal an, das unterstelle ich jetzt einfach mal, dass wir damals auch eine gewisse Rolle gespielt haben.
Spekuliert Andrei Nidostadik. Tatsächlich ist der Stolberger Otto vergleichsweise jung. Bismarck ist über 20 Jahre älter, der Kaiser gar 40. Man darf vermuten, der Stolberger Graf als Landbesitzer und Unternehmer hat eine andere Sicht auf die Gesellschaft und ihre sozialen Herausforderungen als der alternde Junker Bismarck, der in seiner Gesetzgebung die am prekärsten Beschäftigten, das Hofgesinde, ausklammert. In der Grafschaft Stolberg sind auch sie versichert.
Die Diskussion, die es damals gab, die finden wir, glaube ich, heute auch wieder. Also wie können wir heutzutage auch eine Sozialgesetzgebung schaffen, die gerade auch die künftigen Generationen mit im Blick nimmt? Und das haben wir genau bei diesen Themen, die es damals auch schon gab. Das haben wir aktuell bei der Rente. Das haben wir aktuell überhaupt beim Thema Altersvorsorge.
Sagt Juraprofessor Andrei Nidostadik.
Wenn wir jetzt zurückblicken, damals in die Zeit, als Zeitalter der industriellen Revolution und merken, dass dort gerade soziale Themen eine große Rolle spielen, dann ist es doch wirklich faszinierend zu sehen, dass wenn wir heute von einer digitalen Revolution stehen und davon sprechen, dass sich im Grunde genommen gerade im Bereich des Sozialrechts wieder diese Themen auftun. Also diese Umbruchphasen und damit verbunden, was ist sozial gerecht, wie können wir uns sozialrechtlich auch gut aufstellen. Das ist, glaube ich, heute eine Parallele, die sich ergibt.
Von Hartz IV und Bürgergeld, vom Kurzarbeitergeld und Krankenkassenkuren ahnt Otto zu Stolberg Wernigerode nichts, als er auf das Elend und die erstarkende Sozialdemokratie reagiert und den deutschen Sozialstaat erfindet. Und damit den Weg bahnt zu einem Kapitalismusmodell, das als soziale Marktwirtschaft eine Alternative zum angelsächsischen Kapitalismus darstellt. Die mit der industriellen Revolution ausgelösten sozialen Krisen finden damals neue Lösungen durch unkonventionell denkende Männer. 150 Jahre später sind sie wieder gefragt. Kreative Lösungen von Männern und Frauen für die sozialen Fragen des 21. Jahrhunderts.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Wie der kleine Otto den Sozialstaat erfand Bismarcks Ratgeber Otto zu Stolberg Wernigerode. Charlie, ein Mann, der aus dem Hochadel wirklich zu so einer Art Sozialreformer wurde. Ja, das finde ich ja immer noch spannend, dass er diesen Weg eingeschlagen hat. Und Religion ist quasi eine Erklärung, aber nicht nur, ne?
Nein, und religiös waren die ja alle irgendwie in der Form damals. Dass er übermäßig fromm war, ist mir eigentlich auch nicht da so aufgefallen bei dem, was ich gelesen habe. Das spielt sicherlich eine Rolle, aber ich würde mal fast sagen, es war vielleicht mehr so dieses Bild des guten Landesherrn, der sich so eine patriarchalische Verantwortung für seine Angestellten hat.
Und in einer gewissen Weise ja auch, könnte es jetzt böse Kalkül nennen oder Weitsichtigkeit, zu sagen, ja, wir müssen eh bestimmte Reformen machen, weil ansonsten bricht dieses System auch zusammen. Ne? Was ist ja das, worum dann wiederum, wenn dann die Sozialisten kommen und sagen, wir wollen eigentlich viel weitergehen und das stört uns eigentlich mehr. Ne? Genau,
ja. Ja, das war sicherlich ein Hauptgrund. Also er ist ja auch ganz rigoros gegen sozialistische Umtriebe vorgegangen oder gegen Zeitschriften, Zeitungen, die da erschienen. Die Arbeiter wurden entlassen, die wurden auch des Landes verwiesen. Da gibt es schon eine harte Linie. Aber er hat offensichtlich sehr zeitig erkannt, alleine mit der Knute funktioniert das nicht. Und es gibt durchaus berechtigte Anliegen der Arbeiter, wo man sagen muss, dem muss man jetzt einen Schritt entgegenkommen.
Und wie ist eigentlich, jetzt haben wir ja ganz viel über seine Ideen zum Sozialstaat und den quasi Versicherungen und Absicherungen geredet, aber wie war denn darüber hinaus noch so sein politisches Wirken?
Naja, so ein Beamter. Er war ein preußischer Beamter. Natürlich hochrangig, ne? Man kommt aus dem Hochadel und da bist du nicht ein subalterner Schreibtischbeamter. Also er hat so ein bisschen rumstudiert, wahrscheinlich mehr rumgesessen und gefeiert als wirklich studiert. Denn, das hat mir Konrad Breitenborn gesagt, ein Fürst aus dem Hochadel hat sich doch nicht von einem deutschen Professor prüfen lassen.
Nein?
Nein, nein, niemals. Also das war völlig unter seiner Würde. Oh. Dass so ein Professor ihn examiniert, das war unvorstellbar. Das heißt, er hat in den Vorlesungen oder Seminaren gesessen. Und vor allen Dingen hat er viel in Gaststätten gesessen und hat große Feiern gemacht. Aber er hat da schon was mitgenommen. Davon darf man ausgehen. Aber er hat nicht so ein klassisches Studium absolviert. Ja, und dann war er eben Beamter, war in Wien als Botschafter, hat da so Erfahrung gesammelt und ist ja offensichtlich recht clever gewesen, dass Bismarck ihn so als jungen Mann mit 30 zum Oberpräsidenten von Hannover gemacht hat. Also das ist ja schon ein ungewöhnliches Alter damals noch, wo man ja sowieso eigentlich älter war und viel Erfahrung hatte, bevor man irgendwelche politische Ämter übernommen hat. Da mit 30 für die neu gegründete Provinz Hannover zum Oberpräsidenten ernannt zu werden, das zeigt schon, dass er was konnte.
Genau, also dass er da schon auf jeden Fall so eine Art Rising Star war, so eine steile Karriere irgendwie auch drin hat, gemacht hat in dem System. Ja. Und sag, wie ist das eigentlich, er war ja trotzdem Graf vom Titel her?
Dann? Ja, ja.
Genau, und hat er dann auf dem Schloss Wernigerode gewohnt, weil das sieht ja nun wirklich sehr, sehr schön aus.
Das ist auch in seiner Zeit umgebaut worden.
Ach.
Das war ein Barockschloss. Ja, es gibt Fotos. War auch nicht schlecht, aber nicht repräsentativ zu ihm. Und er hat es wirklich grandios umgebaut. Also das gilt ja als eins der Musterbauten. Also heute ist ein Denkmalpfleger durchaus begeistert. Als eine der Musterbauten der Neogotik. Und das ist in der Zeit umgebaut worden. Und das war ein Wahnsinnsaufwand. Es gibt irgendeinen Brief von einer Prinzessin, die gestöhnt hat da drin und sagt, seit 8 Jahren im Baulärm. Klar, kann man sich vorstellen, das macht auch als Gräfin oder als Prinzessin dann keinen Spaß, auf einer Baustelle zu leben. Aber es ist ein sehr, sehr repräsentatives Schloss geworden. Vielleicht ein bisschen übernommen, denn 1929 ist ja dann die Grafschaft pleite gegangen und das Schloss ist dann seither als Museum eröffnet worden. Und Konrad Breitenborn hat dort übrigens gearbeitet dann zu DDR-Zeiten.
Der schon so früh über ihn geschrieben hat.
Ja, genau, ja. Der ist er wahrscheinlich auch drauf gekommen. Also er kommt auch aus Wernigerode, da liegt es nahe. Und das war dann ein Feudalmuseum. Und er ist dann aber auf die Figur Otto zu Stolberg-Wernigerode gekommen und hat in den 80er Jahren dann angefangen, sich mit seiner Biografie zu beschäftigen und ein Buch geschrieben. Das war ja bisschen parallel zu diesem ganzen Preußenboom, der in der DDR dann war, wo auch Ernst Engelberg dann die Bismarck-Biografie geschrieben hat. Und wo Friedrich der Große dann wieder unter den Linden aufgestellt wurden. Also in diesem Kontext konnte man sich dann auch wieder mit Otto zu Stolberg-Wernigerode beschäftigen.
Interessant. Ich fand übrigens auch noch einen Punkt interessant, und zwar, wenn wir uns Sachsen-Anhalt in dieser industriellen Entwicklung zu dieser Zeit angucken. Das hatte mich dann tatsächlich schon ein bisschen überrascht, dass da Zuckerindustrie war. Also das heißt Zuckerrüben, oder?
Zuckerrüben, ja. Das hatte ich auch nicht in dieser Klarheit im Kopf. Also ich wusste natürlich, dass Sachsen-Anhalt landwirtschaftlich geprägt ist. Das ist ja klar.
Genau, das ist ja der Klassiker. Genau,
und dass es auch ganz, ganz viel Zuckerindustrie gab, mit den ganzen Zuckerfabriken und Zuckeranbau und allem, das wusste ich auch. Aber wie wichtig die Zuckerindustrie war für die Industrialisierung, weil man dann eben bei den Zuckerfabriken Maschinen brauchte. Und dann entstand eben in Magdeburg die Maschinenbauindustrie. Und die ist ja bis heute noch prägend für die Stadt. Also da gibt es eine Tradition, die ich so auch nicht im Blick hatte. Und das zweite parallel, dass das eben auch von vornherein eine Gegend war, wo die Sozialdemokratie zunächst, also im 19. Jahrhundert, den Fuß nicht so richtig in die Tür gekriegt hat, ins Vereinslokal, dass das erst später kam, im 20. Jahrhundert dann, mit der Chemieindustrie. Und die hängt auch wieder zusammen mit der Zuckerindustrie, weil dafür braucht man viel Brennstoff. Und dafür hat man dann die Braunkohle abgebaut. Dann gab es die große Braunkohleindustrie. Und weil die Braunkohleindustrie da war, hat man dann die Chemieindustrie angesiedelt. Also
so kann es gehen.
So geht's los mit der kleinen Zuckerindustrie. Und dann ist man plötzlich zu einem Schwerpunkt der deutschen Industrialisierung geworden.
Und vor allen Dingen jetzt, wo es mir einfällt, die Zuckerindustrie hat ja auch so viel Geld abgeworfen. Kommt es dann tatsächlich daher, diese Zuckerkirchen?
Genau, genau. Die Bauern haben so viel verdient, dass man es sich leisten konnte, im 19. Jahrhundert dann diese Neogotik oder Neorenaissance-Kirchen zu errichten, also die alten Dorfkirchen abgerissen und große Bauten hingesetzt. Heute durchaus ein Problem für die Kirche Mitteldeutschlands, diese Riesenbauten zu erhalten.
Tja, ja. Das stimmt, aber auf der anderen Seite auch wirklich natürlich spannende Zeitzeugen dann einfach auch noch, ne?
Ja. Also es ist schon erstaunlich, was man mit Zucker verdienen konnte und wie sich das entwickelt hat.
Auf jeden Fall. Ich fand auch noch spannend diesen Punkt, wie, ich sag jetzt mal, streng die Gesetze waren. Also wenn wir darüber reden, dass Ilseburger Hüttenwerke wollten ja von 12 auf 10 Stunden reduzieren. Das sagt man, das kennt man vielleicht noch so ein bisschen. Aber ja, dass das Pflücken von Kamillesträußchen mit 2 Monaten und 3 Tagen Gefängnis bestraft wird.
Ja, das war natürlich ein Extrembeispiel.
Aber es gab es halt.
Ja, es gab es. Und das war auch ein permanenter Ärgernis unter der Bevölkerung. Mhm. 1848 in dieser Revolution wurde unter anderem, gab es eine Forderung, dass die Armen sich Reisig und Laub aus dem Wald holen dürfen. Und das ist dann aber nach der Niederschlagung der 48er Revolution wieder rückgängig gemacht worden. Und es war aber damals üblich, auch wenn da der Bauer nur eine Ziege hatte oder die in Ilsenburg dann nebenbei noch eine kleine Landwirtschaft hatten und eine Ziege hatten. Das Streu war Laub. Und das hat man sich aus dem Wald geholt.
Oh, wow.
Oder wollte es holen. Mhm. Das war aber verboten.
Mhm. Weil es eigentlich dem Fürsten gehörte.
Genau, und das war so eine Förderung auch 48. Das war eine Sache, die sehr viele Leute geärgert hat. Und deswegen auch so eine wichtige Forderung 48 war, dann wieder rückgängig gemacht worden und jetzt dann wieder hochbrach. Und ja, das kostet den Fürsten nicht wirklich was, wenn man das erlaubt, ne?
Mhm.
Aber es war so, das sind so die Kleinigkeiten, die natürlich für sehr viel Zorn sorgen.
Das auf jeden Fall. Ein Grundstoff für eine Revolution oder auch einfach, wenn wir mal gucken, ne? Wir hatten ja Karl Marx, Heinrich Heine, Ferdinand Lassalle. Ja. Daher kommen ja auch die Ideen, die Sachen anders denken zu können.
Ja.
Ne?
Mhm. Und das war eben nicht bloß Marx, ne? Gerade die soziale Frage beschäftigt so viele Leute, also fast alle Denker im 19. Jahrhundert, von konservativer, von liberaler, von kommunistischer Seite wie Marx und Engels. Also die soziale Frage ist spätestens ab Mitte des 19. Jahrhunderts oder ab 1830, 1840 eine ganz, ganz große Frage, nicht bloß in Deutschland.
Und das wiederum ist ja auch, worauf du eingehst am Ende deiner Weltgeschichte und auch das, was mir die ganze Zeit vorschwebte, als ich es gelesen habe und auch gehört habe. Es ist wie heute, auch hier haben wir wieder so einen Bruch und so eine Entwicklung. Wie geht's weiter mit der Gesellschaft? Allein wenn wir auf natürlich künstliche Intelligenz gucken, aber auch wie die globale Wirtschaft verteilt ist, nicht wahr? Wenn wir überlegen, dass wir 2024 irgendwie 1,6% der Weltbevölkerung fast 50% des weltweiten Vermögens hat. All diese Vermögensverteilung, die verschiedenen Arbeiten und Abhängigkeiten, das ist auch dann wieder mit dem Neuen der künstlichen Intelligenz, den neuen Industrien. Was da möglich ist, worauf man achten muss, so eine Art neue soziale Frage stellt sich ja heute auch wieder.
Natürlich, natürlich. Das ist mir dann auch erstmal so klar geworden nochmal beim Schreiben. Vielleicht war es aus dem Grunde auch gar kein Zufall, dass ich gerade das Thema jetzt angegangen bin, obwohl ich da keine nicht bewusst jetzt aktuell was reinbringen wollte. Aber es gibt im Prekariat, was damals das Gesinde war, irische Zustände.
Mhm.
Wer sind denn die Leute, die für die KI die ganzen Klicks machen, die Systeme trainieren? Das sind billigst bezahlte Tagelöhner, nicht mal mehr in China oder in Indien, sondern in Afrika oder Lateinamerika, die das machen. Ne? Also das Prekariat gibt es heute noch genauso.
Ja, oder
wie
auch
damals.
Einfach.
Und wir haben wieder eine Revolution. Das ist jetzt die digitale Revolution. Und es ist einfach, wir wissen nicht genau, wo es hingeht. Und das wussten die damals auch nicht. Ne?
Ich meine, ich wollte noch sagen, wer macht unsere Telefone, unsere Computer, unsere Smartphones, unsere Kleidung? Auch
das alles. Ja, natürlich. Damals mehr regional gewesen, heute global. Aber das Grundproblem ist geblieben. Und es gibt noch einen Satz von einem Philosophen: Das Alte ist noch nicht vergangen und das Neue ist noch nicht da. Und diese Zwischenzeit gebiert Gespenster oder Monster, hat er, glaube ich, gesagt. Und dann kann man sagen, stimmt irgendwie. Wir sind auch wieder in so einer Zwischenzeit. Ne?
Und dann geht ein Gespenst um in Europa. Aber wer das gesagt hat, welcher Philosoph das war, das weißt du jetzt gerade nicht mehr, oder, Charlie? Weil das wäre natürlich spannend.
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war Antonio Gramsci, aber vielleicht sollten wir mal die KI fragen.
Ich wollte gerade sagen, oder wir recherchieren selbst, aber die KI macht es bestimmt schneller. Das muss man ihr ja lassen. Schnell ist sie. Die Frage übrigens, wie man den Kapitalismus besser machen kann, damit haben wir uns ja schon mal in der Weltgeschichte hier beschäftigt, und zwar in der Folge zu Schulze-Delitzsch und die Genossenschaftsideen. Die können Sie auch gerne nochmal nachhören, wenn Sie mögen. Und wie war das? Gab es nicht auch nochmal was, wo wir bei einem Kreuz waren?
Genau, wir waren auch schon mal in Stolberg auf dem Josefskreuz. Das ist übrigens auch während der Lebenszeit von Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode errichtet worden. Das größte Doppelkreuz, stählerne Doppelkreuz der Welt, steht dort auf dem Berg oberhalb von Stolberg, nach dem Vorbild des Eiffelturms.
Wahnsinn. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek, natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut!
Machen Sie es gut, und für alle Kritiken, Anregungen, Ideen gibt es eine Adresse: weltgeschichte@mdr.de.